wichtigen Thema, dass Jesus nicht nur ein vorbildlicher Mensch ist. Wir haben gestern uns klargemacht, dass wir in einem Volk leben, in dem Menschen sehr viel glauben. Es sind nicht einfach ungläubige Menschen, unsere Nachbarn und Kollegen. Es hat erst neulich wieder einer zusammengestellt, was so normalerweise in Europa geglaubt wird, wenn man nicht gerade ein ganzer Außenseiter ist. Wir glauben, dass irgendwo ein göttliches Wesen gibt, irgendwie. Darüber haben wir gestern schon gesprochen. Und die meisten Menschen sind überzeugt davon, die glauben nicht, nur sind überzeugt davon, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht. Es gibt ganz wenige, die sagen, nach dem Tod kommen die Würmer und dann ist vorbei. Sie brauchen bloß die Todesanzeigen lesen. Unsere liebe Mutter und Großmutter ist nach langem Leiden gestorben. Jetzt geht ihr's gut. Ja, woher weiß ich das? Wir legen doch den Leib, den Kirchhof, Boden. Die Menschen glauben, wenn ich tot bin, die Indianer haben geglaubt, kommen die ewigen Jagdgründe. Wir lächeln darüber. Die modernen Sterbeforscher sagen, da kommen die rosaroten Nebel, die uns einhüllen. Keiner weiß es genau. Aber wir glauben, dass es nach dem Tod weitergeht. Besser. Ohne Schmerzen. Und wir glauben auch, nicht bloß in der westlichen Welt, sondern auch in Russland, dass es irgendeine geheime Macht gibt, die dafür sorgt, dass irgendwann das Böse bestraft wird und das Gute belohnt wird. Die Amerikaner haben das Sprichwort Crime doesn't pay. Im Deutschen sagen wir Unrecht gut gedeiht nicht. Irgendwann kommt auch ein Ceausescu dran, nicht? Irgendwann. Und weil wir diese Überzeugung haben, deshalb erleben wir so oft, dass wenn ein Mensch Schweres durchzumachen hat, das Krankenhaus muss eine schwere Operation, da sagt, ich weiß gar nicht, warum ins Krankenhaus muss, ich doch gar nichts Böses tun. Weil wir alle glauben, es gibt irgendwo, vielleicht ist Gott oder ist das so eingestellt in der Mechanik unserer Welt, dass irgendwann mal das Böse bestraft wird und das Gute belohnt wird. Das glauben wir. Und wir glauben auch, so hat es neulich ein junger Mann in London gesagt, dass der Bergprediger, er hat Jesus gemeint, sicher sehr viel Gutes und Wichtiges gesagt hat in der Bergpredigt, obwohl manches heute so nicht mehr zu praktizieren ist, nicht? Der Jesus war so schlecht gar nicht. Sie werden wenig Menschen finden, die über Jesus schimpfen. Viele werden das sagen, Jesus war ein vorbildlicher Mensch. Ein merkwürdiges Wort. Ein vorbildlicher Mensch. Wer ist eigentlich ein vorbildlicher Mensch? Der Ostfriese Otto? Der Blödel Otto? Nein. Der Lafontaine? Vielleicht für manche SPD-Leute. Der Kohl? Vorbild, der tut viel, nicht? Aber Vorbild, wer ist ein vorbildlicher Mensch? Ganz wenige. Früher bei uns, Mahatma Gandhi, zur Jugendzeit, da Kammerschild, Albert Schweitzer. Wer ist heute ein vorbildlicher Mensch? Ich habe mal in einem Jugendkreis gefragt, schreibt mir auf, wer für euch ein vorbildlicher Mensch ist. Und bei den verschiedenen Antworten waren erstaunlich viele dieselben Namen genannt, 7-mal. Eine war die Kinderschwester, die Schwester Inge. Der andere war sogar ein Vikar, der Bruder unseres Herrn Landesbischofs, der Vikar Sorg. Und ich habe gesagt, ja, warum habt ihr keinen Politiker, keinen Sportler? Nicht? Warum gerade die beiden? Antwort, wie aus der Pistole geschossen, ha, die brennen, verstehen Sie, nicht? Die brennen für ihre Sache. Offenbar ist das, was für uns das Wichtigste ist, in einem vorbildlichen Menschen, dass er sich in seinem Leben 150%ig einsetzt. Das packt uns. Nicht, wenn er sagt, oh, ich habe vom letzten Jahr noch 4 Wochen Resturlaub, ich weiß gar nicht, wo ich den unterbringen soll. Wenn er sagt, ich habe gar keine Zeit, meinen Urlaub zu nehmen. Das ist so toll, was ich zu machen habe. Vielleicht kann ich mal später Urlaub machen, aber jetzt wird geschafft. Das imponiert nicht. Wenn einer brennt für seine Aufgabe. Wenn ein Kindergärtner nicht immer sagt, oh, die Kinder sind so schwierig und ich habe 3 Ausländerkinder dabei und manche sind noch gar nicht sauber. Aber wenn einer sagt, ha, es ist viel Geschäft, aber jedes Kind ist ein Juwel. Hochinteressant. Das ist ein packender Mensch, nicht? Der brennt für seine Aufgabe. Und so kann es auch sein bei Politikern oder sonst wo. Vorbildliche Menschen sind Menschen, die ganz ihrer Aufgabe leben. Und da wäre bei Jesus einiges zu finden. Dass er gebrannt hat für seine Aufgabe. Als einmal seine Freunde, die Jünger, gekommen sind, haben gesagt, Meister, wir haben was eingekauft in Samaria, komm, iss. Da hat Jesus gesagt, ich habe eine Speise, von der ihr nichts wisst. Ich brauche nicht Essen und Trinken, ich habe Wichtiges zu tun, den Willen Gottes zu tun. Aber in der Bibel, die uns ja merkwürdig wenig von Jesus berichtet, ist das auch schon mal aufgegangen. Der Johannes schreibt am Schluss von seinem Evangelium, wenn ich alles Wichtige schreiben wollte, die Welt würde die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Haben Sie mal drüber nachgedacht, war eigentlich Jesus groß oder klein? 1,65 Meter oder 1,85 Meter? Keiner weiß es. Ist bei uns wichtig, steht im Pass drin. War Jesus breit gebaut oder schmal? 2 von meinen 4 Kindern sind Frühaufsteher, 2 sind Spätaufsteher. Das ist ihr ganze Arm. Wie war Jesus? War der Frühaufsteher oder Spätaufsteher? Wenn ein neuer Bürgermeister kommt, eine Zeitung, Schwendi, neuer Bürgermeister, sonst wo, kommt der Lebenslauf, ist doch gerade neuer. Wenn einer sich bewirbt, kommt ein gutes, kommt ein Lebenslauf, er ist dort geboren, da ist er aufgewachsen, die Schule gegangen, da hat er sein Examen gemacht. Die entscheidenden Dinge passieren in den ersten 3 Lebensjahrzehnten. Und später verändert sich bloß noch die Dichte der Haare, die Zahl der Kinder und das Einkommen, nicht? Aber das Entscheidende passiert in den ersten 30 Jahren. Von Jesus wissen wir von den ersten 30 Jahren, außer dass er geboren ist und der 12-jährige Jesus im Tempel, überhaupt nichts. Von Jesus sind bloß ein ganz paar wichtige Dinge berichtet in der Bibel, wo die Evangelisten sagen, das müssen wir berichten. Und dabei steht auch, dass es erhebliche Kritik an Jesus gegeben hat. Seine eigenen Brüder, Kinder der Maria, die haben gesagt, bei dem stimmt's doch nicht, er ist von Sinnen. Wenn einer nicht einmal mehr richtig fest wird und isst, sondern bloß andauernd krank ist, aber bei dem, er ist von Sinn, bei, würden sie sagen, bei dem piept's doch. Die Zeitgenossen haben gesagt, der Johannes, das war wenigstens, Johannes der Täufer, das war wenigstens noch ein richtig religiöser Mensch, der hat gefastet und hat keinen schönen Anzug angehabt, dem hat man gemerkt, der brennt. Und der Jesus, der isst und trinkt und setzt sich zusammen mit den Zöllnern und Dirnen, wird uns berichtet. Jetzt muss ich aufpassen mit Konkretion. Hier aus dem Raum. In Schondorf gibt es eine üble Spelunke, die heißt Katakombe. Da sind die Dealer drin, wo Hasch zu kaufen ist. Und da wanden schon die Jungen, bevor sie 18 sind, betrunken heraus. Furchtbar, nicht? Ich stelle mir immer vor, wenn der Herr Jesus nach Schondorf kommen würde und in die Katakombe. Weil ihm diese Menschen leid tun, die Dealer und die, die in den Hasch gebunden sind. Die betrunkenen jungen Leute, die besoffen gemacht werden und die, die den Suff verkaufen. Als es nämlich mal an Jesus ging, wirklich in die Katakombe. Wir würden alle Schondorfer, die in die Kirche gehen, sagen, das wäre jetzt auch nicht gerade nötig gewesen. Wir haben so schöne Gaststätten, Hotels, wo man Apollinaris kriegt, es muss ja nicht gleich Alkohol sein, gell? So haben die Zeitgenossen gesagt, ja, Entschuldigung, das will ein frommer Mann sein, ein vorbildlicher Mensch, der Jesus. Als er am Kreuz hing, haben selbst seine Feinde gesagt, anderen hat er geholfen. Das war ein Lob. Kann sich selber nicht helfen. Armselig. Es war viel Kritik an Jesus da. Wenn wir Jesus einordnen wollen in dieses Raster, in diese Schachtel, vorbildlicher Mensch, da kommen wir nicht damit zurecht. Es ist was anderes bei Jesus. Und da müssen wir wirklich die biblischen Berichte ernst nehmen, der Zeitgenossen. Der Lukas sagt, was die gesehen, gehört haben, ich habe es in Erfahrung gebracht, das berichte ich. Und da stellen wir zuerst fest bei Jesus, dass er unglaubliche Macht hatte. Sie bringen zu Jesus alle Kranken und Besessenen, mit denen kein Arzt mehr fertig wird. Der legt die Hand auf sie, macht sie gesund. Bis in den Abend hinein geht die Sprechstunde Jesus, bis Jesus die Menschen von sich treibt, zu den Jüngern sagt, nehmt das Boot und fahrt über den See Genezareth. Und dann legt sich Jesus ins Boot und schläft ein. Und dann kommt ein Sturm auf. Wie es auf diesen Binnenseen Stürme geben kann, wer nahe am Bodensee lebt, kennt das nicht. Ganz gefährliche Stürme, wie man sie kaum im Nordsee kennt. So gibt es auch am See Genezareth Stürme und die 12 Seeerfahrenen, Jünger Jesu, die schreien vor Furcht, weil sie meinen, jetzt ist aus. Die Brecher schlagen herein und es wird wie eine Nussschale das Boot hinhergeworfen. Und Jesus schläft hinten im Boot. Todmüde über all den Anforderungen des vorausgegangenen Tages. So hat sich Jesus für Menschen eingesetzt. Und da wecken sie ihn und sagen, Meister, es ist aus, wir verrecken. Und Jesus steht auf und geht an den Bug des Schiffes und reckt seine Hand aus und spricht, schweig und verstumme. Und da wird die tobende See ganz ruhig. Ganz ruhig. Und da schließt der Kurzbericht ab, der bloß ein paar Sätze hat. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann? Was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Mensch, was hat er für eine Macht? Wenn Sie sich in Ihrer Bibel besser ausgekannt hätten, aber es ist die Gefahr zu allen Zeiten, dass wir zwar die Bibel haben, aber sie nicht kennen, dann hätten Sie nicht so lange fragen müssen. Aber Jesus hat Ihnen in Geduld Nachhilfe, Unterricht gegeben. Sind vielleicht auch schon drauf gestoßen, dass er immer so merkwürdig heißt, wenn Jesus von sich selbst spricht, der Menschensohn. Dann denkt man, was soll denn das eigentlich? Kann man es nicht klarer sagen? Nein, Jesus hat bewusst immer gesagt, das Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene, gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Dass ihr wisst, dass des Menschensohn Macht hat, Sünden zu vergeben. Immer wieder das Wort vom Menschensohn. Wissen Sie, das steht im Alten Testament Daniel 7. Lesen Sie mal. Das Alte Testament ist hochinteressant. Wird erzählt, Traum des Propheten Daniel, wie aus dem großen Weltmeer 4 Bestien auftauchen. Eins wie ein Papa, Löwe, Bär. Wir haben die bestialischen Weltmächte erlebt, zu allen Zeiten. Tierisch. Und dann heißt es am Schluss, kommt einer, der uralt war, und setzte sich auf den Thron, und sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Wenn halt manche immer sagen, manche Pfarrer sagen, Gott ist nicht ein alter Mann mit einem weißen Bart. Doch, doch, steht schon so, nicht? So hat der Daniel geschaut. Nach diesen bestialischen Tieren kommt einer vor Gott, auf den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn, so steht's hier, und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht, und da gibt ihm Gott Macht über alle Völker. Daniel 7 steht in diesem Plan Gottes, dass einmal der kommen wird, der Menschengestalt hat, der Menschen versteht, der eine menschliche Frau zur Mutter hat, wie wir alle, der eigentlich ganz zu uns gehört, Sohn eines Menschen, von der Jungfrau Maria geboren. Und dass der von Gott Macht bekommt. Und zwar nicht erst am Ende der Tage, da auch, wenn des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und Macht, sondern dass jetzt schon Gott den Menschensohn schneller berufen hat, als der Daniel in seinem Traum gesehen hat. Und dass Gott ihm Macht gegeben hat, ja, den Sturm zu stillen, aber ganz gezielt. Auf dass ihr wisst, dass des Menschensohn Macht hat, Sünden zu vergeben. Damals beim Gichtbrüchigen, als den Schwerkranken vor Jesus gebracht haben, als jeder Finger geschrien hat, mach mich gesund, da hat Jesus nachher ihn auch gesund gemacht in seiner Macht. Das Wichtigere war, mein Sohn, dir sind die Sünden vergeben. Dazu hat Jesus Macht. Der Jesus hat einmal gesagt, wenn ein Mensch gebunden ist, von einem Starken, dann kommt er nicht davon los, außer wenn ein Stärker kommt und ihm die Binden wegnimmt und den Starken vertreibt. Ich muss Ihnen sagen, ich werde mit vielen selber, was ich gern in meinem Leben weghaben möchte, nicht fertig. Die Bilder, die in mir sind, ich verstehe den Apostel Paulus, der sagt, wollen habe ich wohl. Aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Das, was ich will, tue ich nicht. Und das, was ich nicht will, tue ich. Ich könnte mir am nächsten Morgen selbst schlagen und sagen, warum habe ich den blödsinnigen Brief geschrieben? Ich wollte es doch gar nicht. Neues Öl ins Feuer gießen. Warum ist mir die Geduld wieder durchgegangen, gestern, als ich mir vorgenommen habe, soll ein schöner Sonntag werden in meiner Familie? Das, was ich nicht will, tue ich. Wer wird mich erlösen von diesem elenden Leib? Sagt der Paulus. Der nächste Satz heißt, ich danke Gott, dass es Jesus gibt. Das ist der Stärkere, der Macht hat, der mich vor mir selber bewahren kann. Vor den Bildern, die in mir sind. Vor meiner Schwäche. Vor meiner Ungeduld. Des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Und gebe sein Leben zu einer Erlösung für die vielen. Damit sind wir schon beim zweiten. Hinter dem Leben Jesu bis heute ist ein klarer Plan Gottes. Das, was der Daniel schon Jahrhunderte vorher vorhergesagt hat, wird in Jesus erfüllt. Zielstrebend. Und wenn Sie diesem Wort nachdenken, für die vielen, das wir erkennen, denken Sie an die Abendmahlsworte. mein Leib und Blut gegeben für euch und für die vielen. Das ist ein biblisches Stichwort. So wie bei einer Musik, einer hört, das ist ein Wagner-Motiv, das kenne ich aus anderen Dingen. So müssten wir eigentlich biblisch kennen, die vielen. Zentralwort Jesaja 53, ich lese es Ihnen. Des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen.
Der Plan Gottes.
Weil seine Seele sich abgemüht hat. Und er, mein Knecht, wird den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, weil er sein Leben in den Tod gegeben hat und die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebetet. Vor mindestens 500 Jahre vor dem Kommen Jesu niedergeschrieben. Kennen Sie einen, der für die Übeltäter gebetet hat, der gesagt hat, behalte ihnen diese Sünde nicht, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Herr Jesus am Kreuz. Das ist der Plan Gottes, dass er etwas für die vielen tut, dass er Spezialist ist für die vielen, dass seine Macht darin besteht, viele Menschen in Ulm und in Wein und in Biebrach und Friedrichshafen und in Ostafrika, Nicaragua, viele Menschen aus den Sünden herauszuziehen. Sehen Sie, das liegt mir so auf dem Herzen, dass Sie nicht die Macht Jesu zuerst erwarten, dass er alle Krankheiten wegnimmt. Das kann er auch. Er kann sehr viel Wunder tun. Aber dort, wo es uns in den Boden hineindrückt, weil wir denken, wir können Gott gar nicht mehr in die Augen schauen, da kommt Jesus und sagt, komm, nehm dir die Schuld deines Lebens weg. Einer meiner Vorfahren, ein kleines Dorfschulmeisterlein auf der Schwäbischen Alb, hat es ganz großartig gesagt, im Sterben, wenn ich nach meinen Sünden sehen will, nach dem, was ich falsch gemacht habe, ist, wie wenn der Heiland seine am Kreuz durchgrabene Hand drauflegen wollte, sodass ich sie gar nicht mehr sehe. Großartig, das ist die Arbeit Jesu. Nicht, dass mir im letzten Augenblick vor dem Sterben einfällt, was ich alles falsch gemacht habe. Das ist normal. Die verpassten Chancen meines Lebens. Jetzt kann Jesus seine Hand drauflegen, sagt es. Ich komme dafür auf. Das ist erledigt. Ich trete dafür ein. Dazu hat Jesus Macht. Das ist der Plan Gottes, dass das tut. Und wenn wir bei Jesaja noch weiter fragen, dann kommen wir noch auf eine Stelle, was Jesus kann, nach dem Plan Gottes. Jesaja 50. Gott hat mir die Zunge gegeben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Das kann ich Ihnen bezeugen aus meinem Leben, das hat Jesus schon oft getan. Mir Bibelworte zugeteilt, wie wenn sie bloß für mich gesprochen wären. Im Augenblick, als ich dabei war, abzuhängen oder bloß noch Routinepfarrer zu sein, Routinechrist. Jesus kann mit Müden reden. Nicht überheblich. Vor seinem Sterben, da bei dem letzten Mal, als Jesus mit seinen Jüngern zusammensaß, sagt er so über Tisch, einer von euch wird mich ans Messer liefern. Einer von euch wird mich verraten. Von Freunden Jesu, die 3 Jahre mit ihm zusammengelebt haben. Und jetzt könnte man menschlich denken, dass es so weitergeht. Da sagt der Petrus, oh, das ist sicher der Thomas, auf den kannst du nie verlassen, der zweifelt immer. Und Andreas sagt, sicher, da der Johannes, das ist... Der ist immer so mit Jesus, so Schätzle von Jesus, aber ist kein Mann, nicht? Nein! Das heißt, da fingen alle an, alle, zu fragen, Herr, bin ich's? Um Jesus ist eine Atmosphäre der Ehrlichkeit und deshalb ist jeder Gottesdienst so wichtig. Daheim kann ich mich verschanzen. In der Nähe Jesu ist eine Atmosphäre der Ehrlichkeit, dass ich jetzt noch Freund Jesu bin und weiß, in der nächsten halben Stunde kann der Hass über mich kommen oder die Ungeduld oder sonst etwas und ich kann Jesus ans Messer liefern. Ich wundere mich immer bei unseren Ehepaaren, die wir trauen dürfen, dass die nichts große Zittern kriegen, wenn es heißt, in Freude und Leid nicht verlassen, bis dass der Tod uns scheide. Ich weiß doch noch nicht, wie ich morgen früh sein werde. Nicht wie mein Ehegefährte sein will, ob der mir noch liebenswert ist, so wie ich bin, ob auf mich Verlass ist. Das haben die Jünger in der Nähe Jesu gespürt, dass er mit müden, schwachen Leuten reden kann. Dass die nicht gesagt haben, das ist aber verschämt, das uns einfach ans Gesicht zu sagen, wir würden ins Messer liefern, die haben überhaupt kein Denken von uns. Was meint denn der? Nein, dass sie alles sagen, jawohl, auf mich ist nicht viel Verlass. Dass ich wisse, mit dem Müden zu reden, zur rechten Zeit. Oder wenn Jesus einfach so sagt, aus dem Herzen kommen arge Gedanken. Mord. Ehebruch, Hurerei, das kommt nicht aus dem Fernseher, in erster Linie, sondern aus unserem Herzen, die argen Gedanken. Nicht aus der schlimmen Zeitschrift der Ständler, sondern aus unserem Herzen. Und keiner schreit, das ist eine Unverschämtheit, er macht den Menschen schlecht, sondern Jesus wusste, was im Menschen war. Auch bei den Pfarrer und Prälaten. Arge Gedanken. Das bindet uns heute zusammen, heute Abend. Nicht, dass wir so edle Menschen sind, die das Gute wollen. Und jetzt bin ich froh, dass Jesus eine Macht über uns hat. Dass er nicht sagt, mit so Leuten gebe ich mich nicht ab. Den habe ich jetzt gesagt, wie es steht um sie, aber mit denen machen die Finger nicht dreckig. Sondern des Menschen Sohn, jetzt denken Sie nochmal das Wort, der Macht hat, ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das gilt Ihnen, mir, uns beide, Ihnen auch. Wir denken in allen Religionen, mit Gott passen die zusammen, die religiös sind, die edle Gedanken haben, die sich einsetzen für das Gute. Und dann kommt der, den Gott berufen hat, dass er Macht hat, im Namen Gottes aufzutreten und sagt, ich koppel bei denen ein, die schwach sind. Die sagen, das, was ich will, das kriege ich gar nicht fertig. Und das, was ich nicht will, das tue ich. Ich elender Mensch, bei denen koppel ich mich ein. Wenn ich schon mal Merkel in Eisenbahnen gesehen oder sonstige. Wenn Ihnen da einer was vorführen will, so an Weihnachten, meistens die Väter, wenn sie es toll aufgebaut haben, sagen, jetzt lasse ich den Güterzug rückwärts machen und dann wird rangiert. Da können Sie sich vorher schon vorher eigentlich drauf gehen, da kommt die große Panne, dass wenn die Lokomotive zurückfährt und dahinter den Langholzwagen ankoppeln soll und er fährt wieder nach vorne, der Langholzwagen bleibt stehen, weil es nicht richtig eingekoppelt hat. Sind meistens ein bisschen verbogen, da die Kupplungen. Bei Jesus ist eine ganz feste Kupplung mit Leuten, die sagen, in mir sieht es schlimm aus, da darf keiner bloß 5 Minuten reingucken. In mein Herz. Sagt Jesus, da koppel ich an. Gesunde brauchen keinen Arzt, aber Kranke. Ich bin gekommen für Leute mit ihrem Zorn, mit ihren Geizgeschichten. Die ganze Verwandtschaft durcheinander braucht mit der Erbschaftsschicht. Für die bin ich da. Da möchte ich ankoppeln. Und von heute auf morgen wird es nicht anders, aber ich koppel mal an, ich nehme dich mit. Für dich bin ich da, weil ich Macht habe. So blöd, wenn man immer meint, in der Kirche seien die Leute, die besser seien. Die Kirche ist ein großes Hospital von lauter kranken Leuten, die wissen, wie krank sie sind und dass sie den Arzt Jesus brauchen. Sehen Sie deshalb als keinen Wert, in Jesus bloß ein Vorbild zu sehen. Wir werden nie so edel, so liebevoll sein wie Jesus. Die Liebe ist langmütig, ist freundlich, sie sucht nicht das ihre, sagt der Apostel Paulus. Und wir meinen immer, das könnte mir machen. Da spricht der Apostel Paulus in einer Kurzgeschichte von Jesus. Er ist großartig, er ist selbstlos, er ist geduldig, er duldet alles, er trägt alles. Er hofft alles. Liebe Freunde, für uns gibt's Hoffnung. Aber wenn alle anderen Leute sagen, den kann ich nicht mehr ändern, der ist eben so. Meine Mutter hat oft über uns fünf Buben gesagt, wir sind so, wie wir geboren sind, da ist nichts zu machen, da hat keine Erziehungen wert. Und wahrscheinlich hat sie unter pädagogischem Gesichtspunkt recht gehabt. Aber der Herr Jesus hat Hoffnung für uns. Wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Da können wir uns an Jesus vergleichen, ob wir auch in einer Art schlechter sind als er. Nicht so vollkommen wie er. Stellen Sie vor, das hat Jesus mit uns vor. Wir werden ihn sehen, wie er ist in seiner ganzen Herrlichkeit. Und wir werden ihm gleich werden. Nicht ein großes Vorbild, an dem wir hinaufschauen, ist Jesus. Denn so sollte ich auch sein. Sondern einer, der Macht hat zum Ankoppeln und uns mitzunehmen. Wir wollen beten. Lieber Heiland, Jesus Christus, du hast vom Vater dazu die Aufgabe bekommen. Und die Kraft, dass du uns herausreißen kannst, auch aus der Gleichgültigkeit. Auch aus dem Kleinglauben, ich bin, wie ich bin, und da lässt sich nichts mehr machen. Du willst bei uns ankoppeln, um uns einmal ewig heil zu machen. Und du schämst dich nicht, heute unser Heiland zu sein. Ach Herr, wir haben noch einen langen Ausheilungsprozess vor uns. Aber nimm uns doch bitte mit. Und rede mit uns Schwachen, auch heute Abend noch ganz persönlich, dass du es uns aufzeigst, wo es nicht stimmt und wo wir deine Hilfe brauchen. Und dann dürfen wir es dir wie dem großen Arzt sagen, wo es weh tut. Wo wir selber nicht mehr weiterkommen. Herr, kopple du bei uns an. Wir loben dich, dass du gekommen bist, um Sünder ewig zu retten. Amen.